Moin, Jörg ist leider krank, deswegen springe ich spontan ein. Wir sind eigentlich ja bei der Geschichte von Abraham, aber ich möchte euch jetzt einmal ins Lukas-Evangelium mitnehmen. Wir haben uns auf der Jugendfreizeit, die war jetzt über Ostern, und wir haben uns mit Lukas 14 auseinandergesetzt, und das möchte ich jetzt einfach mit euch teilen. Lukas Kapitel 14 dürft ihr gerne mal aufschlagen. Es geht um die Nachfolge Jesu. Ihr habt bestimmt schon mal diese Verse gelesen. Es sind sehr berühmte Verse. Sie sind eingebettet in das Gleichnis vom großen Gastmahl, da wo Jesus sagt, alle Menschen sind eingeladen. Gott ist auf der Suche und er will wirklich jeden dabei haben, wirklich jeden. Egal, ob er sich so fühlt, als ob er berufen ist oder nicht, egal, ob er einen Job hat oder keinen Job hat, ob er obdachlos ist oder nicht, ob er fromm ist oder nicht fromm ist. Gott möchte am Ende alle dabei haben. Und natürlich ist es schade, wenn man diesen Ruf oder diese Information erst am Ende seines Lebens bekommt, weil man das vielleicht vorher nie gehört hat. Aber es ist und bleibt die Wahrheit. Gott möchte jeden am Ende mit dabei haben. Und nicht erst am Ende, sondern möglichst ab heute Abend. Gott möchte dich ab heute Abend, wenn du noch nicht dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du noch nicht zu Gottes Team gehörst, möchte Gott dich ab heute Abend dabei haben. Und das ist dieses Gleichnis vom großen Gastmahl. Jesus beschreibt, wie Gott auf der Suche ist nach Menschen, die Lust haben, die sich einladen lassen. Menschen, die eine Sehnsucht haben nach Gott, aber die sich vielleicht nie eingeladen gefühlt haben. Und Gott lädt sie ein, Gott schickt seine Boten und sagt, holt alle her. Alle sollen mitfeiern, alle sollen mit teilhaben an meiner Gnade, an meiner Liebe. Jeder soll davon schmecken, jeder soll davon kosten. Egal, wo er herkommt und was sein Leben bisher war. Alle sind eingeladen. Das ist sozusagen das, was Jesus vor den Versen predigt, die wir jetzt lesen werden. Danach wird er über das verlorene Schaf reden. Und wird davon sprechen, dass Gott auf der Suche nach den Verlorenen ist. Er wird es nochmal betonen. Gott sucht die Verlorenen. Er sucht nicht die Gerechten. Er sucht nicht die Frommen. Er sucht die Kaputten, die Verlorenen. Die vielleicht mal an Gott geglaubt haben, die vielleicht mal nach Gott gefragt haben, aber dann nie wieder in ihrem Leben. Dann irgendwie abhanden gekommen sind. Durch verschiedenste Dinge können wir doch abhanden kommen, oder? Jesus redet ja auch von dieser Münze, die verloren gegangen ist. Manchmal sind wir es selber, manchmal sind wir selber diese Schafe und wir gehen extra weg von Gott. Manchmal sind wir aber auch diese Münze, wir werden sozusagen von Gott, wir können fast gar nichts dafür. Wir kommen in die Lebensumstände, die uns einfach wegtreiben von Gott. In irgendeinen verlorenen Winkel des Hauses, da wo man uns eigentlich gar nicht mehr finden kann. Aber Gott findet uns, denn Gott sucht genau. Und er ruft genau uns verlorene Münzen. Wir sind verlorene Münzen. Ja, wir sind wertvoll, aber wir sind verloren. Was nützt dir ein 500-Euro-Schein, wenn er irgendwo verloren ist? Er nützt dir gar nichts. Du hast ihn, aber er ist weg. Du kannst ihn also nicht benutzen. Diese 500 Euro sind weg. Sie sind nutzlos. Sie sind aber immer noch wertvoll. Aber sie sind weg. Und so ist es mit uns, oder? Wir sind wertvoll. Gott hat uns gemacht. Wir sind seine Schöpfung. Wir sind seine Meisterwerke. Aber wir sind teilweise verloren. Wir liegen in der Ecke. Wir sind nicht da, wo wir sein sollten, in Gottes Portemonnaie, damit er uns ausgeben kann, damit er mit uns arbeiten kann. Wir sind in irgendeiner dunklen Ecke. Wir liegen irgendwo unterm Bett, weit, weit weg von Gott. Ja, wir sind 500 Euro wert, aber wir sind nutzlos. Gott muss uns erstmal finden, damit wir wieder, nutzen können. damit er mit uns arbeiten kann, damit er mit uns was anstellen kann. Was kann man alles mit 500 Euro anstellen? Was kann man mit 1000 Euro anstellen? Wir sind so wertvoll, Leute, echt. Und mittendrin sagt er jetzt diese krassen Worte, die wirklich schwer zu verdauen sind. Aber lass uns mal lesen. Vers 25 von Lukas 14. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Er redet hier zu diesen vielen Menschen. Es sind große Menschenmengen, die ihm folgen. Wir haben jetzt hier keine Zahl. Manchmal sind ja auch Zahlen so mit drin in den Evangelien. Wir haben jetzt hier keine Ahnung, einfach eine große Menge von Menschen. Und dann macht Jesus manchmal so ganz unerwartete Dinge. Wenn große Menschenmengen ihm zuhören, scheint er so eine Art, ich glaube nicht, dass er etwas hat gegen große Menschenmengen, aber dann fängt er an zu sieben und zu rütteln und zu schütteln. Und er will schauen, wer von diesen ganzen Menschen ist wirklich bereit, mir nachzufolgen. Ne? Und er fängt an, und dann sagt er oft sehr schwierige Dinge, wenn viele Leute ihm zuhören. So im kleinen Kreis hat er oft ermutigt. Ne? Im kleinen Kreis seiner Jünger hat er oft sehr warme, herzliche Worte gehabt. Auch der Ermutigung. Aber wenn die Massen da waren, hat er oft sehr harte, herausfordernde Worte gehabt, um die Leute zu prüfen oder damit sie sich selbst prüfen können. Jetzt sagt er hier diese herausfordernden Worte, diese prüfenden Worte. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wir denken so, wow, krass. Und da wir alle wahrscheinlich diese Stelle schon mal gelesen haben, wissen wir und haben auch gehört, dass dieses Wort Hass auch übersetzt werden kann mit weniger liebt. Wenn ihr nicht eure Mutter weniger liebt als mich, wenn ihr nicht eure Frau und eure Kinder weniger liebt als mich, wenn ihr mich nicht an die erste Stelle in eurem Leben stellt, dann könnt ihr nicht meine Jünger sein. Dann könnt ihr es einfach nicht. Dann seid ihr es auch einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ihr müsst mich über alles stellen. Was für ein Wahnsinnsanspruch, den Jesus hier hat. Ich meine, wir wissen, dass die Rabbiner damals aus der Zeit große Ansprüche an ihre Schüler hatten. Das ist nicht so wie heute in der Schule, wo der Lehrer hat auch Ansprüche an seine Schüler. Das ist vielleicht, seid ruhig, haltet die Klappe, hört zu und macht eure Hausaufgaben. Das sind vielleicht die Ansprüche von heute. Früher gehörte noch etwas mehr dazu, der Schüler von einem Rabbi zu sein. Ne? Die Rabbis hatten schon mehr Ansprüche. Sie wollten, dass die Schüler sie imitieren regelrecht, ihnen alles nachmachen. Ja, wirklich vom Klein auf, damit sie sozusagen diese Tradition fortführen können, die diese Rabbiner selber auch wahrscheinlich fortgeführt haben, von ihrem Rabbi damals. Die Schüler damals mussten gehorchen, egal was der Rabbi gesagt hat. Nicht egal was, aber meistens. Aber Jesus stellt hier noch höhere Ansprüche. Ansprüche, die eigentlich nur Gott an uns stellen darf. Ansprüche, die eigentlich kein Mensch an uns stellen darf. Wisst ihr? Kein Mensch, kein Ehemann, keine Ehefrau, kein Kind darf diese Ansprüche an dich stellen. Diese Ansprüche sind heftig. Diese Ansprüche sind so exklusiv. Die sagen, ich bin so exklusiv in deinem Leben. Du musst mich so exklusiv halten, dass nichts anderes an mich rankommt. Und wir erschrecken vielleicht und denken, wow, was ist da denn los? Was sind das denn für Ansprüche? Was sind das für Kosten, die hier gezahlt werden müssen? Denn das sind Kosten, wenn wir vielleicht unsere Frau aufgeben müssen, unsere Familie zurücklassen müssen, vielleicht unsere Kinder loslassen müssen, vielleicht alles aufgeben müssen, vielleicht alles verlieren werden, um Jesus nachzufolgen. Das sind hohe Kosten, die Jesus hier veranschlagt. oder geradezu fordert. Er sagt ja geradezu, ihr müsst dazu bereit sein. Wenn ihr nicht dazu bereit seid, vergesst es. Bleibt zu Hause, werdet nicht meine Jünger. Ne? Muss man sich mal vorstellen, ein Prediger, der sagt, werdet lieber nicht meine Jünger. Ja? Überlegt euch das gut, ob ihr in diese Gemeinde gehen wollt. Ja? Das wird teuer, eventuell. Das kann euch was kosten. Und ihr müsst bereit sein, diese Kosten zu bezahlen. Aber im anderen Kontext, hier in diesem Kontext kommt es uns komisch vor vielleicht. Gerade wenn wir vielleicht nicht christlich aufgewachsen sind. Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Mir kam das am Anfang komisch vor, dieser Anspruch, den Jesus hatte. Und manchmal kommt es mir immer noch krass vor. Ich merke die Krassheit darin einfach, weil ich habe das so von Kind auf nicht gelernt. Und ich merke immer noch, wie krass das eigentlich ist, was Jesus hier sagt. Aber wisst ihr, eigentlich zahlen wir doch für alles Kosten, was uns wichtig ist in unserem Leben, oder? Ich meine, alles kostet uns was. Für alles müssen wir irgendwas aufgeben. Wir müssen bezahlen für alles Schöne in unserem Leben. Alles, was in unserem Leben gut ist, alles, was wertvoll ist, alles, was uns irgendetwas bedeutet oder was uns sogar viel bedeutet, das kostet uns auch viel. Ich musste an Freundschaft denken, oder? Freundschaft ist etwas Wunderschönes. Wir können das genießen. Es ist so herrlich, gute Freunde zu haben. Aber gute Freunde kosten auch. Sie kosten uns Zeit. Eine gute Freundschaft zu pflegen, kostet Zeit. Die Telefonate, die Gespräche, das Treffen, spazieren gehen, Besuche, wenn einer krank ist, für ihn beten, sich Sorgen um ihn machen. Er erzählt mir am Telefon, wie schlecht es ihm geht. Und mein Herz wird schwer und ich denke, Mann, was kann ich ihm sagen? Ich leide mit ihm. Das kostet Freundschaft. Freundschaft kostet. Eine gute Ehe zu haben, wird dich etwas kosten. Eine gute Ehe kommt nicht automatisch. Das ist nicht einfach so, beide lieben sich und es läuft. Nein, es wird dich etwas kosten. Deine Ehe, ja, gut zu erhalten auch. Es wird dich viel selbstlose Liebe kosten. Es wird dich Vergebung kosten, Verzeihen, Kreativität, Zeit und auch einfach Energie, wenn der andere krank wird. Du musst dich um ihn kümmern. Du musst für ihn da sein. Männer, ihr müsst eure Frauen versorgen, eure Familien versorgen, sie vielleicht sogar verteidigen. Es wird uns etwas kosten. Väter zu sein, Eltern zu sein, Eltern zu sein, ein Kind zu haben, das kostet. Ich rede jetzt nicht von Geld. Also es kostet auch Geld. Aber es kostet viel mehr als Geld. Es kostet Gesundheit. Jede Mutter hier, die ein Kind gekriegt hat, weiß es. Es kostet dich Kraft. Es kostet dich Gesundheit. Dein Körper, du bist schwanger und dein Körper leidet. Es ist nicht mal eben so schwanger und dann mal eben so das Kind. Dein Körper trägt Spuren davon. Du leidest. Es ist vielleicht ein schönes Leiden, aber es ist Leiden. Und wie viele Eltern, Frauen, aber auch Männer haben graue Haare gekriegt über ihre Kinder, oder? Schon allein vielleicht die Geburt, aber alles auch danach. Es kostet uns unsere schönen Haare, unsere Haarfarbe manchmal. Wir machen uns Sorgen. Graue Haare kommen. Stress. Die Kinder müssen betreut werden. Die Kinder müssen erzogen werden. Die Konflikte, die wir mit unseren Kindern austragen. Die Zeit, die wir in unsere Kinder investieren, damit sie was in die Birne kriegen, damit sie in der Schule irgendwas gerafft kriegen. Es kostet unglaublich viel, ein Kind zu haben. Und man sollte sich das klar machen. Es kostet dich was. Aber es ist auch so schön. Es ist das Schönste der Welt. Ich würde meinen Sohn für nichts eintauschen, für nichts und gar nichts. Aber mein Sohn hat mich so viel gekostet wie nichts, wirklich. Also allein an Schlaf, aber noch viel mehr. Es kostet dich so viel. Und Laura kann ein Lied davon singen. Und gleichzeitig ist es das Schönste und Wertvollste. Also die schönsten Dinge sind unglaublich teuer, oder? Sie kosten zwar kein Geld, aber sie kosten noch viel mehr als Geld. Und je schöner etwas ist, umso teurer ist es auch. Umso mehr werden wir auch dafür bezahlen müssen, es zu haben, es zu genießen. Aber wisst ihr, das ist gut so. Das hat Gott extra so gemacht. Das ist gut. Wir lernen zu geben. Wir lernen zu investieren. Wir lernen, ja, zu arbeiten. Wir lernen so viel. Wir reifen dadurch. Es ist wichtig und es ist völlig normal. Und wir halten das aus, weil wir wissen, es ist es wert. Das Kind ist es wert. Diese Beziehung ist es wert. Diese Freundschaft ist es wert. Meine Ehe ist es wert. Sie ist es einfach wert, dass ich alles gebe. Sie ist es wert, dass ich jetzt leide. Sie ist es wert, dass ich alles jetzt gerade hinten anstelle. Ich gehe jetzt gerade nicht ans Telefon, denn ich habe gerade eine gute Zeit mit meinem Sohn. Und das ist wert, dass ich jetzt nicht ans Telefon gehe. Ich stelle jetzt kurz mal alles zurück. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit mit meinem Kind. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit mit meiner Frau. Andere Dinge gehen jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht meinem Hobby nachgehen. Ich kann jetzt nicht irgendwie Profi-Radfahrer werden, Profi-Rennradfahrer, weil ich jeden Nachmittag mit meinem Kind verbringen will. Kann ich nicht jeden Nachmittag Profi-Rennrad fahren? Könnte ich so auch nicht, aber keine Ahnung. Du gibst Dinge auf, weil du hast Kinder. Du gibst Dinge auf, du kannst Dinge nicht mehr machen. Und das ist gut so. Genauso will Gott das auch. Und warum sollte es bei Jesus anders sein, oder? Warum sollten wir für Jesus denn nichts aufgeben müssen? Warum sollte das einfach alles so umsonst sein mit ihm? Ich meine, jeder Fußballtrainer, jeder vernünftige Fußballtrainer verlangt von seiner Mannschaft vollen Einsatz. Jungs, ich will, dass ihr voll reinhaut. Ich will, dass ihr den Verein an oberste Stelle in eurem Leben steht. Es geht jetzt nichts über dieses Spiel, was wir vor uns haben. Dieses Spiel ist euer Leben. Dieser Verein ist euer Leben. Alles andere kommt dahinter. Eure Frau, eure Familie, alles. Ihr richtet eure Ernährung darauf ein. Ihr richtet eure Zeit darauf ein. Alles ordnet ihr diesem Verein unter. Hannover 96. Und vielleicht ist Hannover nicht so gut, weil unsere Spieler das nicht so machen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit Fußball. Ich weiß nicht mal, wer für Hannover 96 spielt. Ich weiß nicht mal, wer der Trainer ist. Aber irgendwie läuft es doch nicht, oder? Es läuft nicht. Glaube ich zumindest. Gehört zu haben. Meine Mitarbeiter haben mir sowas erzählt. Jeder Profisportler kennt das. Ist doch nicht nur Fußball, oder? Ist auch Leichtathletik. Was weiß ich, Klettern, such dir irgendwas aus. Jeder Profi- oder Semi-Profisportler, sogar die Amateure, die in einer richtig hohen Amateurliga, ich weiß es nur vom Fahrradfahren, vom Mountainbikefahren oder so. Ich weiß, es gibt solche Knechte, die sind nicht mal Profis und die richten ihr ganzes Leben nach ihrem Sport. Die sind so Semi-Profis, die sind in so einer Amateurliga ganz weit oben. Und die haben schon 5 gescheiterte Beziehungen hinter sich, 2 gescheiterte Ehen, 3 gescheiterte Beziehungen, weil ihr Sport steht ganz oben. Alles andere kommt dahinter. Ey Leute, es gibt so viele Menschen, die so leben, die wirklich sich so krass fokussieren. Und da kommt es uns gar nicht komisch vor, oder? Also wir würden sagen, ich kann so nicht leben, aber es gibt solche Leute, oder? Diese Profisportler, die einfach alles hinten anstellen und die sagen, auch die Leute, die pumpen im Fitnessstudio, no pain, no gain, die Muskelmasse aufbauen wollen, koste es, was es wolle, Muskelmasse, 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 die setzen alles dafür aufs Spiel, sogar ihre Gesundheit, die richten alles danach, ihr Leben, ihren Zeitplan, ihre Freizeit, ihr Essen, alles, sie lassen sich bis ins Klitzekleinste ihr Essen vorschreiben. Einfach nur Muskelaufbau. Ich will ein Tier werden. Das steht ganz oben und alles andere kommt dahinter. Alles andere. Ich weiß nicht, wie oft die ihre Freundin sehen oder so. Ich weiß nicht, wie oft die schön essen gehen mit ihrer Freundin oder solche Dinge, keine Ahnung. Das tun sie bestimmt, aber es ordnet, muss sich alles einordnen in dieses Prinzip Muskelaufbau, in dieses Ziel. Und wir kennen vielleicht auch den einen oder anderen, der es nicht im Sport macht, aber in der Karriere. Der sagt, ich muss Karriere machen, ich muss ganz oben mitspielen. Ich will Geld verdienen oder ich hab einfach diesen Job studiert, ich habe das einfach studiert. Ich will gut sein in dem, was ich mache Und um ganz oben mitzuspielen, muss ich alles andere darunter ordnen. Alles andere muss ich hassen, so wie Jesus das gesagt hat. Weniger lieben als meinen Job, weniger lieben als meine Stelle bei der und der Firma. Ich muss meine Familie weniger lieben, ich muss meine Freizeit total vergessen. Vergiss Freizeit, was ist das? Ich arbeite 24/7. Und das ist nicht nur bei so krassen CEOs oder bei so krassen Managertypen oder in der Bank, wenn du ganz oben bist oder so. Das ist sogar bei den Kleinen, die selbstständig sind. Und das ist vielleicht eher Leute, die wir kennen, oder? Die eine eigene Firma haben. Kennt ihr Leute, die eine eigene Firma haben? Und sei es nur ein China-Restaurant? Ja, diese Chefs von diesen Restaurants. Oder die Typen an der Dönerbude, wo du immer deinen Döner holst. Wunderst du dich nicht auch manchmal, dass die einfach jede Stunde da sind? Immer wenn du da hingehst, sind die da. Die sind sogar um 2 Uhr morgens noch da. Und ich frage den einen so, ja, hast du Familie, Kinder und so? Ja, ich habe meinen Sohn. Aber sehe ich nicht so oft. Ja, denke so, habe ich nicht gesagt, aber ich denke so, ja, krass, du kannst ihn ja auch gar nicht oft sehen, denn du bist 24/7 an diesem Dönerspieß. Digga, die sehen, das ist so krass, Mann. Die wollen einfach versuchen, ihren Laden über Wasser zu halten. Du versuchst einfach, dass dein Restaurant überlebt. Es geht nicht mal darum, dass du reich wirst mit deinem Restaurant. Du willst einfach nur überleben und dafür musst du schon alles geben. Alles, deine ganze Zeit, alles geht drauf. Wenn mein Stiefvater, der hatte ein Restaurant in Mellendorf, mein Stiefvater, der Papa von meiner kleinen Schwester, ein China-Restaurant. Und der ist morgens zur Arbeit gefahren, hat den Einkauf gemacht bei Metro, hat dann mittags angefangen vorzubereiten, hat dann gekocht, den ganzen Nachmittag lang bis in den Abend rein gekocht, gekocht, gekocht. Dann kamen noch ein paar Mitarbeiter, dann haben die vielleicht eine halbe Stunde Mittagspause gemacht, so ein bisschen gegessen, dann weiter gekocht, 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 gekocht. Dann kamen die Gäste, dann ging's los, bam, 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 bam. Dann kam er irgendwann um 12 Uhr nachts zurück nach Hause, ne? Setzte sich an den Computer und bereitete noch die neue Speisekarte vor. Es musste eine neue Speisekarte gemacht werden. So. Dann hat er das noch so bis 2 Uhr morgens gemacht. Dann hat er noch geschlafen, ein paar Stunden, wieder aufgestanden, wieder gearbeitet. Digga, dieses Restaurant war sein Leben. Und letztendlich, ja, hat er mit seiner Ehe dafür bezahlt. Meine Mutter hat das nicht, also die Beziehung hatte keine Zeit. Ne? Die hatten wenig Beziehung so, ne? Wenn er nach Hause manchmal doch früher gekommen ist, ist er zu meiner Schwester ins Kinderzimmer, hat so eine Minute mit ihr gespielt irgendwie mit Puppen und ist dann auf dem Fußboden eingeschlafen. Der war so fertig. Der hat alles in dieses Restaurant gesteckt. Wirklich alles. Also wir kennen das doch, oder? Wir kennen das doch, dass wir in Dinge investieren, dass uns Dinge kosten. Dass uns Dinge auch teilweise viel kosten. Und jetzt haben wir hier Jesus und Jesus sagt diese Dinge und Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, wenn ihr meine Jünger sein wollt, dann kostet euch das was. Dann müsst ihr euch das was kosten lassen. Ihr müsst bereit sein, Kosten auf euch zu nehmen und zu bezahlen. Aber es ist gleichzeitig auch, glaube ich, eine Warnung. Es ist nicht nur sowas wie, oder es ist es überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass es hier um eine Eintrittskarte geht, dass man sozusagen sagt, okay, Jesus, ich will mit in deinem Team sein, hier die Kosten. Und dann bezahlst du einmal alles und dann bist du im Team. So ist es doch nicht, oder? So ist es doch nicht. Wer von uns hat seine Frau verlassen und seine Kinder? Wer von uns hat alles verlassen für Jesus? Hat doch keiner von uns, oder? Und wir sind doch trotzdem seine Jünger, hoffe ich, oder? Aber was Jesus hier auch gleichzeitig sagt oder ausspricht, ist eine Warnung. Er sagt, wenn ihr meine Jünger sein wollt, dann kann euch genau das passieren. Dann kann genau dieser Fall eintreten und dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr eure Frau verliert, dass ihr eure Kinder verliert, dass ihr euer Haus verliert, eure Eltern, dass ihr sogar euer eigenes Leben verliert. Damit müsst ihr rechnen, das ist sogar wahrscheinlich. Das hat Jesus doch seinen Jüngern immer wieder gesagt, oder? Das ist sogar wahrscheinlich, dass das passieren wird. Rechnet damit und überlegt, ob ihr bereit seid, diese Kosten zu bezahlen. Die Kosten waren waren wirklich hoch. Und ich nenne diese Kosten, die sozusagen anfallen können, nenne ich einfach mal Nebenwirkungen. Das sind die Nebenwirkungen des Glaubens. Wisst ihr? Es kann ja bei Medikamenten immer zu Nebenwirkungen kommen. Es kann auch beim Glauben zu Nebenwirkungen kommen. Und zwar, dass unglaubliche Kosten auf einmal auftreten. Du entscheidest dich, mit Jesus zu gehen, du entscheidest dich, Christ zu werden. Hier in Deutschland sind die Nebenwirkungen davon meistens nicht so stark. Aber in anderen Ländern kann es zu sehr starken Nebenwirkungen kommen. Auf einmal sind Leute sauer auf dich, werden aggressiv, verstehen das nicht. Warum machst du das? Es ist doch sogar verboten offiziell. Wie kannst du nur? Wie kannst du unseren Glauben verraten und Christ werden? Wie kannst du das nur machen? Bis hin, was Jurek gesagt hat, die Kosten können so hoch sein, dass Leute sich in die Luft sprengen. Dass du einfach in die Luft fliegst mit einer Bombe. Und Geschwister, lasst uns nie vergessen, dass jetzt gerade Geschwister diesen Preis bezahlen auf der Welt. Dass gerade Menschen in diesem Moment, jetzt gerade, dafür bezahlen, dass sie Christen sind. Sie bezahlen jetzt dafür, dass sie Christen sind. Sie tragen jetzt diese Kosten. Sie sind in Arbeitslagern, sie sind gefangen, sie werden geschlagen, sie sterben bei Anschlägen. Oder ganz trivial, sie verlieren ihre ganze Familie. Sie sind allein, isoliert. Ihre Familie will sie nicht mehr sehen. Sie können niemanden mehr zu Hause besuchen. Wie schrecklich, oder? Aber das sind die Kosten. Und wir müssen auch bereit sein, die zu zahlen. Wir müssen uns überlegen, wäre ich bereit, diese Nebenwirkungen zu tragen? Für uns sind das nicht Dinge, die meistens nicht Dinge, die dauerhaft sind. Klar, der eine oder andere von uns hat in der Familie einen Onkel, der vielleicht nicht mehr mit ihm redet. Seit ihr euch zum Glauben bekannt habt in eurer Familie, seit ihr offiziell Christen seid, redet dieser Onkel nicht mehr mit euch, weil er das total komisch findet. Nicht nur komisch, er findet es sogar schlimm. Er findet es schlimm, dass ihr jetzt in so eine Sekte geht. Er findet es schlimm, dass ihr solche Fanatiker seid. Er redet nicht mehr mit euch. Und er will auch nicht, dass seine Kinder euch besuchen. Und der eine oder andere steckt es ganz gut weg und denkt sich so, so what? Ich habe ja hier meine Gemeinde, ich habe hier meine Familie. Und das stimmt auch. Aber für den einen oder anderen von uns ist das hart. Vielleicht hat sogar jemand Kinder, die sagen, ich will nicht mehr mit dir reden, Papa, weil ich sehe das komplett anders. Du bist total strange. Das mit Jesus glaube ich einfach nicht mehr. Ich will darüber auch nicht mehr reden. Oder ich will mich auch nicht mehr so oft mit dir treffen. Wir müssen uns vorstellen, dass diese Kosten entstehen können. Unsere eigenen Kinder werden eventuell später zu uns sagen, ich möchte dich nicht mehr so oft sehen, weil ich glaube das nicht und du bist total da drin und ich halte diese Gespräche nicht mehr aus. Ich will diese Gespräche über Jesus nicht mehr führen. Ich muss mir klar machen, mein eigener kleiner Yoshi will vielleicht später nicht mehr mit mir mich besuchen. Das ist krass, das ist für mich eine schreckliche Vorstellung. Aber glaub mal, dass Eltern das durchmachen, dass Christen, dass Geschwister das durchmachen. Ihre eigenen Kinder wollen sie nicht mehr sehen, weil sie sich vom Glauben abgewandt haben. Das passiert. Also, diese Kosten können wirklich auf uns zukommen. Jesus warnt uns hier wirklich zu Recht. Und es ist wichtig, sich klarzumachen, will ich das wirklich zahlen? Bin ich wirklich bereit, diese Kosten auf mich zu nehmen? Und dann ist hier noch eine dritte Sache und ich lese jetzt einfach mal weiter. Jesus sagt hier noch weiter in Vers 27, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Haha. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande ist, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz nun ist gut. Wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich will zum Schluss noch eingehen auf diesen dritten Punkt hier. Oder auf diesen Punkt in Vers 33. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Und wisst ihr, die Jünger haben das gemacht. Petrus hat das gemacht. Johannes hat das gemacht. Andreas hat das gemacht. Levi hat das gemacht. Die 12 Jünger haben das hier gemacht. Ganz real. Sie haben ihre Familien verlassen. Sie haben ihren Job aufgegeben. Sie haben alles, sie haben ihr Grundstück zu Hause rumliegen lassen. Sie haben ihr Haus gelassen. Sie sind einfach gegangen. Sie haben das wirklich ganz real gemacht. Und ich weiß nicht, ob die ganze Familie so richtig happy darüber war. Ob die das alle so cool fanden, dass die jetzt einfach so mit Jesus gegangen sind. Aber die haben das gemacht. Wenn ihr zum Beispiel mal Lukas 18 lest, da sagt Petrus das nach dem Gespräch mit dem reichen Jüngling, wo Jesus übrigens auch darauf hingewiesen hat, hey, du musst alles loslassen, was du hast. Das ist noch das, was du machen musst. Und dann kommst du und folgst mir nach. Aber lass erstmal alles los, okay? Und der reiche Jüngling geht traurig weg. Und Petrus und die Jünger sehen das und kriegen das mit. Und dann sagt Petrus in Vers 28 von Lukas 18, Lukas 18, Vers 28, und die Jungs sind echt ein bisschen beunruhigt. Die haben echt Angst. So, weil dieser Mann war echt ein guter Mann, der da zu Jesus gekommen ist. Der war echt korrekt. Es war echt ein richtig guter, korrekter Mann. Und er ist traurig weggegangen. Und Jesus hat ihm einen Korb gegeben, wenn ihr so wollt. Oder hat ihn vor eine riesige Herausforderung gestellt. Petrus aber sprach, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus, wir haben das doch gemacht, oder? Ich höre hier so ein bisschen so eine Frage von Petrus, der sagt, okay, das, was der sich nicht getraut hat, der reiche Jüngling nicht machen konnte, das haben wir doch gemacht, oder Jesus? Ist es nicht so? Wir haben doch alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, das ist jetzt Jesus, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in den kommenden Zeitaltern ewiges Leben. Jesus sagt, ja, Petrus, es ist so. Jesus widerspricht Petrus nicht. Petrus sagt, Herr, wir haben doch genau das gemacht, oder? Wovon du immer predigst. Ja, und ihr werdet dafür belohnt werden. Es lohnt sich. Es lohnt sich, mir nachzufolgen, sagt Jesus. Es lohnt sich, mein Jünger zu sein. Es lohnt sich, alles zurückzulassen. Es lohnt sich, alles loszulassen. Genau das hat Petrus getan. Und wenn wir auch nochmal in Lukas 9 schauen, es war wirklich ein Thema, das hat Jesus in Lukas Kapitel 9, da könnt ihr mal hinschlagen, es hat Jesus wirklich bewegt. Es war ihm so wichtig. Oh Gott, bin ich da richtig in Lukas 9? Ja, Vers 23. Er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, also wenn jemand mein Jünger sein will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Das hat Jesus so oft gepredigt. Du musst alles verlieren, um alles zu gewinnen. Du musst loslassen. Lasst los. Seid bereit, alles aufzugeben. Seid bereit, alles zu verlassen. Seid bereit, alles in meine Hände zu legen. Und ich glaube, genau darum geht es. In Vers 33, wieder zurück in Lukas 14. Allem entsagen. Was heißt das, allem entsagen? Heißt das, dass ich jetzt nach Hause gehe oder dass ich jetzt in mein Auto steige und wegfahre? Weg von meiner Frau, weg von meinem Sohn, weg von meinem Haus, weg von meiner Arbeit. Ist es das, was Gott von mir will? Will er einfach, dass ich loslasse, dass ich alles verlasse? Will er das von uns allen, von jedem von uns und genau jetzt, ab heute Abend? Wir wissen alle, dass das wahrscheinlich nicht gemeint ist. Es sei denn, Gott ruft uns dazu heute Abend. Aber ich glaube, etwas Bestimmtes ist schon damit gemeint, und zwar auch heute Abend. Und das können wir auch gleich nochmal machen, wenn wir das Abendmahl nehmen. Ich will einmal mit euch in 2. Mose zum Schluss gehen und mir einmal Abraham angucken. Abraham und Isaak. Denn ich glaube, das ist ein Schlüssel hier. In 1. Mose 22. Sorry, 1. Mose 22. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe und er sprach zu ihm: Abraham, der sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr mit den Eseln hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak, und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp, an seinen Hörnern festgehalten. Dann ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird er sehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Diese unglaublich intensive Geschichte hat dieses besondere Ende. Oder der Engel sagt hier diese besondere Sache zum Schluss. In Vers 16. Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen. Wisst ihr, ich glaube, wenn Jesus davon redet, dass wir allem entsagen sollen, dann heißt das, enthalte Gott nichts vor. Lege alles auf Gottes Altar. Gib ihm alles, so wie Abraham seinen eigenen einzigen Sohn Gott gegeben hat. Gib Gott alles, leg Gott alles hin. Sage, Herr, hier ist mein Leben. Herr, hier ist meine Familie. Ich will sie dir geben, ich will sie dir anvertrauen. Ich will sie in deine Hände legen, Herr. Und wisst ihr, Abraham hat das gemacht und er hat seinen Sohn zurückempfangen. Er hat seinen Sohn Gott gegeben. Er hat ihn niedergelegt. Er wäre bereit, er hätte es getan. Gott wusste es, er hat gesagt, du hättest ihn mir nicht vorenthalten. Du hättest ihm entsagt. So wie Jesus sagt, wer nicht allem entsagt. Abraham war bereit, seinem eigenen Sohn zu entsagen. Das wusste Gott. Und Gott hat sich so gefreut über Abraham. Gesagt, du vertraust mir. Du hättest deinem Sohn entsagt. Sind wir bereit, allem zu entsagen für Jesus Christus? Sind wir bereit, alles auf den Altar zu legen vor ihn? Zu sagen, Herr, so wie es in Römer steht, das ist unser vernünftiger Gottesdienst, dass wir uns selber auf den Altar legen, uns selber, unser eigenes Leben und sagen, Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich, ich entsage mir selber. Herr, tu du mit mir, was du willst. Und wenn du mir mein Leben nimmst. Aber wisst ihr, wir müssen keine Angst haben. Unsere Dinge, unsere geliebten Menschen, unsere Familie, unsere Frau, unsere Kinder, alles, was wir lieben. Und das Wichtigste in unserem Leben ist unsere Familie. Wenn wir das auf Gottes Altar legen, so wie Abraham. Wenn wir das Jesus geben und sagen, Herr, ich bin bereit zu entsagen. Dann müssen wir keine Angst haben. Alles, was gut für uns ist, wird uns Jesus wiedergeben. Wird sagen, so wie Gott zu Abraham, hier hast du es zurück. Und wir werden unsere Familie ganz neu aus Gottes Händen empfangen. Wir können sie jetzt in so einer großen Dankbarkeit lieben. Ich habe meinen Sohn, ja, ich kann ihn jetzt lieben, weil ich weiß, und ich weiß das sowieso. Aber diese Einstellung, die müssen wir erstmal gewinnen. Mein Sohn, sein Leben ist in Gottes Händen. Ist es schon immer gewesen. Und wenn ich ihn auf seinen Altar lege, dann tue ich nichts, was nicht sowieso schon wäre. Sein Leben ist doch in Gottes Hand. Ich kann ihm doch entsagen. Es ist doch Gottes Kind. Es ist doch Gottes Geschöpf. Gott hat ihn doch gemacht, den kleinen Yoshi. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass auch Kinder ja sterben können und gehen können. Und dass Gott das für manche von uns hat. Für manche Christen hat er das. Dass wir unsere eigenen Kinder loslassen müssen. Das ist sehr hart. Aber es ist nur realistisch. Es ist nur richtig, dass wir sagen, Herr, sie sind dein. Du hast sie uns geschenkt. Wir nehmen sie aus deiner Hand. Wir entsagen. Wir entsagen willig, heißt es in dem einen Lied, was wir manchmal singen. Wir entsagen willig. Herr, wir entsagen. Wir legen alles vor dich. Und nichts anderes ist eigentlich die Taufe. Habt ihr mal darüber nachgedacht? In der Taufe ist es doch eigentlich genau so. Ich hasse mein eigenes Leben. Also gebe ich mein Leben ins Wasser, in die Taufe. Und was passiert? Gott gibt mir mein Leben zurück. Ich stehe sozusagen wieder auf, aus dem Wasser. Gott gibt mir mein Leben zurück. Ich sterbe in diesem Wasser, symbolisch. Ich gebe mein Leben ins Wasser, in die Taufe. Und stehe auf zu neuem Leben. Nun aber habe ich dieses neue Leben von Gott empfangen. Nochmal ganz neu aus seiner Hand empfangen. So kann ich alle Dinge in die Taufe geben, wenn ihr so wollt. Alle Dinge, alle meine geliebten Menschen will ich in die Taufe geben, um sie von Gott neu zu empfangen. Und in der Taufe entsage ich ihnen. In der Taufe entsage ich mir selber. Ich sage, Herr, entscheide du. Es ist dein Leben. Es ist jetzt dein Leben. Ich will es nicht mehr festklammern. Ich will es nicht festhalten, als ob es mir gehören würde. Es gehört eh alles dir. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wisst ihr, wenn wir das nicht machen, wenn wir uns nicht taufen lassen, wenn wir nicht diese innere Einstellung gewinnen und sagen, Herr, ich entsage allem, ich kreuzige mich selber, ich verleugne mich selber, Herr, ich gebe mein Leben in die Taufe. Wenn wir das nicht können und nicht tun, dann werden wir unser Leben verlieren. Wir denken, wir halten unser Leben fest. Du wirst dein Leben nicht festhalten können. Es wird gehen. Es wird sowieso gehen. Aber wenn wir unser Leben verlieren an Gott, wenn wir ein Jünger Jesu sind, wenn wir sagen, Herr, hier bin ich, ich verleugne mich selber, ich kreuzige mich selber, ich gebe mein Leben in die Taufe, ich entsage allem, dann werden wir unser Leben empfangen, neu empfangen, aus seiner Hand empfangen. Und ich will euch einfach dazu Mut machen, einfach nochmal vielleicht heute Abend dafür zu beten und zu sagen, Herr, du siehst alle diese, du siehst meine Familie, du siehst die Menschen, die ich liebe. Herr, du siehst, was mein Leben wertvoll macht und du siehst die Menschen, wenn du siehst die Menschen, die, wenn sie nicht mehr da wären, dass mein Leben einfach, ja, erstmal leer wäre. Und jeder von uns hat wahrscheinlich solche Menschen, wo er sagt, boah, wenn die nicht mehr da wären, dann wüsste ich erstmal gar nicht weiter. Und manche von uns haben auch schon solche Menschen verloren. Und das ist schon krass, aber wenn wir das mit Gott tun, wenn wir sie Jesus geben, dann ist es was ganz anderes. Und ich habe hier einen zum Schluss von Tozer, eine coole Geschichte, eine kleine, aus einer Predigt. Das hat er in einer Predigt erzählt, das will ich einfach kurz vorlesen und vielleicht, wie gesagt, können wir jetzt auch einfach beim Abendmahl nehmen, nochmal einfach neu Gott und Jesus wirklich alles hinlegen und wirklich sagen, Herr, ich will allem entsagen. Ich will dich an allererste Stelle stellen. Ich will bereit sein, die Kosten zu tragen. Ich weiß, dass die Kosten hoch sein können, Herr, aber ich will bereit sein, sie zu tragen. Und Herr, ich habe Angst davor, und das ist nur ehrlich, ich habe auch Angst davor, dass Gott mir etwas auferlegen wird, was zu krass für mich ist. Aber ich weiß, dass Gott mir helfen wird, uns allen helfen wird, diese Kosten zu tragen, ihm nachzufolgen und ihn an erste Stelle zu stellen. Und hier hat der Tozer gepredigt und er sagt in dieser Predigt zum Schluss, Freunde, ihr werdet den Herrn nie wirklich kennenlernen, solange ihr nicht eurem Besitz und euch selber zu eurer Zukunft und all den kleinen Dingen, die euch lieb sind, abgestorben seid. Meine Frau und ich haben in 12 Jahren 6 Söhne bekommen. Die Zeit verging und wir hatten den Eindruck, dass keine weiteren Kinder mehr kommen würden. Wir wollten gerne ein Mädchen, aber es sah nicht so aus, als ob wir eines bekommen würden. Dann, als Stanley, unser Jüngster, 9 Jahre alt war, kam doch noch ein Mädchen. Unsere einzige Tochter. Das war ein Geschenk. Ich war damals 42 Jahre alt. Und brauchte dringend ein kleines Mädchen, denn diese 6 Gorillas stellten uns die Bude auf den Kopf. Überall alte, stinkende Turnschuhe und ständig Freunde zu Besuch. Ich brauchte damals etwas und Gott schickte mir unsere Becky. Und er schickte mir auch ein geistliches Erlebnis, das mich dazu brachte, mich ihm so auszuliefern, wie ich es bisher noch nicht getan hatte. Und das hing mit Becky zusammen. Rebecca May, wie Becky mit vollem Namen hieß, hatte braunes Lockenhaar. Es war so lockig, dass man kein einziges Gerades sah. Sie war bildhübsch, obwohl die Leute sagten, dass sie mir ähnlich sah. Und sanft war sie und richtig weiblich. Wenn ich ihre Mädchen-Babykleider auf der Leine hängen sah, hätte ich vor Freude glatt über das Dach springen können. Becky war mein Ein und Alles. So sehr, dass ich vor Gott treten und sie an ihn abgeben musste. Ich gab sie in seine Hände, so völlig und total, dass ich nicht geklagt hätte, wenn der Herr sie zu sich genommen hätte und sie hätte sterben lassen. Bei einer Gelegenheit sagte ich das als Zeugnis, worauf ausgerechnet eine Missionarin zu mir trat und sagte, Mr. Tozer, ich hätte Angst, so ein Zeugnis zu geben. Haben Sie keine Angst? Ich antwortete, nein, Schwester, ich habe keine Angst. Ich habe deswegen keine Angst, weil ich Becky in die Hände gelegt habe, die die Nägelmale tragen. Ich habe sie in die Hände dessen gelegt, der sie so sehr liebte, dass er für sie starb. Und Liebe tut nie etwas Böses. Sie ist jetzt in Sicherheit. Das war sie vorher nicht, solange sie mein Liebling und Augenstern war und ein Teil von mir, war sie nicht in Sicherheit. Aber seit ich sie abgegeben habe in die Hände mit den Nägelmalen, ist sie so sicher wie in Abrahams Schoß. Das fand ich stark. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für diese Herausforderung, ja, deine Jünger zu sein, alles loszulassen, bereit zu sein, alles loszulassen, die Kosten zu überschlagen, sich zu überlegen, bin ich bereit, das zu zahlen? Bin ich bereit, wirklich alles aufzugeben? Wenn Gott es von mir verlangt, wenn der Herr mich ruft, bin ich bereit, alles loszulassen? Jesus, und wir wollen genau das tun, Herr. Wir wollen allem entsagen, Herr. Wir wollen alles in deine Hände legen, Herr. Und sagen, wir halten nichts fest, Herr. Wir wollen uns an nichts festklammern, Jesus. Wir wollen uns nicht an unsere Eltern festklammern, Herr. Wir wollen uns nicht an unsere besten Freunde festklammern, obwohl wir sie so lieben und so brauchen und so gesegnet sind, Herr. Jesus, wir wollen uns nicht an unsere Ehepartner klammern, Herr. Wir wollen sie dir geben, Jesus. Herr, auch wenn wir gar nicht wüssten, was wir ohne sie machen würden, Herr. Auch wenn wir wissen, sie sind ein Geschenk Gottes. Sie sind dein Geschenk an uns, Herr. Wir wollen sie trotzdem einfach nochmal dir geben und sagen, Herr, ja, du stehst über allem und du sollst über allem stehen und wir wollen auch allem entsagen, Herr, deinetwillen. Jesus, und so geben wir dir letztendlich unser eigenes Leben, Herr, nochmal ganz neu und entsagen uns selber und sagen, mein eigenes Leben möchte ich bereit sein, für dich zu geben, Herr. Ich will selber Nein zu mir sagen, Herr. Ich will selber lernen, mich zu verleugnen. Ich will lernen, mein Leben zu verlieren, damit ich es gewinne. Herr, zeig mir, wie das geht. Herr, führe mich in Situationen, wo ich das tun kann. Oder tun muss, Herr. Herr, bewahre uns vor Selbstsucht, Herr. Bewahre uns vor, ja, davor, dass wir lauter kleine Gollums werden und unsere Schätze und Ringe festklammern und darüber zu Monstern werden. Herr, mach uns bereit zu geben, alles hinzugeben für dich, Jesus. So wie Abraham bereit war, seinen einzigen Sohn zu geben. Mach uns bereit, Herr, und das Wertvollste dir anzuvertrauen, in deine Hände zu geben. Denn wie unser Bruder Tosa gesagt hat, Herr, deine Hände sind gute Hände. Und all die Dinge, all die Menschen, die wir lieben, sind bei dir in guten Händen. Jesus, in welchen Händen werden sie besser aufgehoben als in deinen? So geben wir dir unser ganzes Leben, Herr. Und wollen nochmal ganz neu sagen, Herr, sei du der Herr unseres Lebens. Entscheide du, wir wollen dir alles unterordnen, Herr. Wir wollen dir ganz neu nachfolgen, Jesus, und uns ganz neu bewusst sein, was das bedeuten kann. Und wir denken auch an unsere Geschwister, Jesus, auf Sri Lanka, Vater, die genau diesen Preis bezahlt haben. Obwohl sie nichts Böses getan haben, sie tragen einfach deinen Namen, sie tragen den Namen Christus, sie tragen den Namen Christen. Vielleicht sind manche nicht mal wirklich so richtig krass gläubig, Herr. Und trotzdem, einfach nur, weil sie deinen Namen tragen, müssen sie jetzt ihre geliebten Menschen loslassen. Und wir bitten dich, dass du sie tröstest, Jesus. Wir bitten dich einfach wirklich, dass du da bist, Herr, dass du ihr guter Hirte bist, Herr, dass du diesen Menschen begegnest in ihrem Schmerz, Jesus. Bitte hilf ihnen zu vergeben, Herr. Bitte hilf ihnen loszulassen, dass sie ihre Feinde segnen, Jesus. Dass sie zum Glauben kommen, diese bösen Menschen, Herr. Dass sie zur Vernunft kommen, Herr. Wir segnen auch alle anderen Geschwister auf dieser Erde, die um deines Namens willen alles verloren haben, sogar ihr eigenes Leben verlieren gerade. Die eingesperrt sind, deren Kinder eingesperrt sind, die in Angst leben, die sich verstecken. Vater, segne sie, Herr. Sei bei ihnen. Amen.